Bibelheise.
Da sieht man Unrechtes geschehen und schweigt dazu. Mit dieser Unterlassung schädigen wir aber den Betreffenden. Diese Korinther verhalten sich sehr undankbar. Sie haben alles bekommen und nun handeln sie so.
Es geht wieder los auf der Straße der Bibelreise und es grüßt Sie Carlos Waldo. Danke, dass Sie dabei sind und heute mit Antworten und Lösungen für das Leben. Wir befassen uns mit dem ersten Korintherbrief und haben nun die Kapitel 8 und 9 vor uns. Professor Louis Sayang äußert sich zum Thema auf Rechte verzichten. Ist es wohl in unserer Wettbewerbsgesellschaft, wo ein jeder immer auf den eigenen Vorteil aus ist, sinnvoll, solidarisch zu handeln? Wie soll man den anderen achten, ohne ihn zu beleidigen? Darum geht es heute. Na dann auf und los!
Ja, liebe Hörer, sicher haben wir alle auf dieser Bibelreise schon gemerkt, dass Paulus es mit den Korinthern nicht leicht hat. Jene erst seit kurzem Glaubenden hatten eine Menge Schwierigkeiten und Paulus versucht nun mit Vorsicht und Weisheit, sie alle im Sinne des Evangeliums anzuleiten. Das 8. Kapitel bringt zum Beispiel eine Auseinandersetzung über den Genuss von Götzenopferfleisch, worüber wir im Folgenden noch reden werden. Und in Kapitel 9 geht es darum, wie Paulus mit den Korinthern umgehen musste, als diese seine Vollmacht in Frage stellten. Wie reagiert er darauf? Wie reagieren wir, wenn man uns anzweifelt, misshandelt und demütigt? Laut diesem Text beginnt Paulus, indem er sagt: Bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid ihr nicht das Ergebnis meiner Arbeit im Herrn? Selbst wenn ich für andere kein Apostel sein sollte, so bin ich es doch mit Sicherheit für euch, denn ihr seid das Siegel meines Aposteltums im Herrn. Paulus ist im Herzen verletzt, weil er sich doch so sehr für diese Gemeinde abgemüht hat, und nun gibt es mitten unter diesen gespaltenen Gruppen Leute, die seine apostolische Vollmacht ablehnen. So bringt er seine Verteidigung vor. Haben wir etwa nicht das Recht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht das Recht, eine gläubige Frau mit uns zu führen, wie es die anderen Apostel tun? Dann beginnt er alles aufzuzählen, was er von Rechts wegen aufgrund seiner Stellung als Apostel genießen dürfte. Und so fragt er, ob denn nur er und Barnabas ohne Entlohnung arbeiten sollten, und fragt zu diesem Thema ab Vers 7: Wer dient als Soldat auf seine eigenen Kosten? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Das heißt, er war dort anwesend, um den Korinthern zu dienen. Warum sollte er denn nicht ein Anrecht auf materiellen Unterhalt haben? Dann zitiert er 5. Mose 25,4, wo es heißt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul zubinden, wenn er das Korn drischt. Dieser Vers bedeutet, dass Gott sich um die kümmert, die in seinem Werk arbeiten, und dass diese nicht misshandelt werden sollen. Weiter fragt Paulus: Wenn wir unter euch geistlichen Samen gesät haben, sollte es dann übertrieben sein, von euch materielle Güter zu erwarten? Haben andere das Recht, von euch unterhalten zu werden? Haben wir dies dann nicht auch noch viel mehr? Nun hat aber Paulus, obwohl er sein Recht auf all dies anmeldet, um des Evangeliums willen auf alles verzichtet. In Vers 12 heißt es: Wir aber haben nie von diesem Recht Gebrauch gemacht. Im Gegenteil, wir haben alles getragen, um dem Evangelium von Christus kein Hindernis in den Weg zu legen. Wisst ihr nicht, dass die, welche im Tempel dienen, sich von den Gütern des Tempels nähren und dass die, welche am Altar dienen, teilhaben an dem, was auf dem Altar geopfert wird? Ebenso hat der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium predigen, vom Evangelium leben sollen. Liebe Hörer, die Gemeinde in Korinth war dermaßen fleischlich gesonnen und gespalten, dass sie das Werk Gottes nicht sah und ihre finanzielle Verantwortung im Leib Christi nicht wahrnahm. Dennoch fordert Paulus aber keine Rechte ein und verzichtet auf das, was ihm als Apostel zusteht. Er hat die rechte Ausrichtung, indem er Gott aufs Beste dienen möchte, und dazu gibt er sogar seine Rechte preis. Er stellt klar, ich habe keins dieser Rechte beansprucht. Ich schreibe dies nicht, weil ich erwarte, dass ihr das für mich tut. Ich will lieber sterben, als zuzulassen, dass mir jemand diese Ehre streitig macht. Wenn ich nun das Evangelium predige, kann ich mir dennoch darauf nichts zugute halten, denn mir ist die Pflicht zu predigen auferlegt. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Wenn ich nun freiwillig predige, empfange ich Lohn. Da ich aber aus Pflicht predige, erfülle ich ganz einfach einen mir anvertrauten Auftrag. Was ist nun mein Lohn? Allein der, dass ich das Evangelium kostenlos predige und nicht dabei auf die mir zustehenden Rechte zurückgreife. Eine ebenso schwierige Frage wie die der Rechte ist die in Kapitel 8 behandelte über den Verzehr von Götzenopfer, wie wir es am Anfang dieser Betrachtung erwähnt haben. Korinth war eine griechische Stadt mit einer Art Marktplatz in der Mitte, der sogenannten griechischen Agora. Auf der Agora befand sich ein Markt, auf dem alles Mögliche verkauft wurde, einschließlich des Fleisches, das unmittelbar vom heidnischen Tempel herstammte, wo es irgendeiner Gottheit geopfert worden war. Und wie geht man nun damit um? Kapitel 8 erklärt ab Vers 4, was die den Götzen geopferten Speisen betrifft, wissen wir, dass die Götzen vollkommen unbedeutend sind und dass es nur einen Gott gibt. Denn selbst wenn es im Himmel oder auf Erden sogenannte Götter gibt, wie es in der Tat allerhand Götter und Herren gibt, so gibt es doch für uns nur einen einzigen Gott, den Vater, von dem alle Dinge herstammen und für den wir leben. Und nur einen Herrn, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge wurden und durch welche wir leben. Paulus beginnt, indem er die Vorstellung entmythisiert, dass jene Götzen tatsächlich mächtig seien. Über diesen oft übertriebenen und extremen Gedanken, dass hier Dämonen herrschen, dass dieser Götze den bösen Blick vermittelt, dass dies oder jenes mein Leben schädigen wird, dass es wer weiß was, sagt Paulus, die Götzen sind gar nichts. Sie sind keine wirklichen Götter, so darf man die Dinge nicht sehen. Dann sagt er aber weiter, manche erkennen das allerdings nicht. Sie haben sich an die Götzen gewöhnt und verzehren diese Speisen, als ob es sich um echte Götzenopfer handelt. Und da ihr Gewissen schwach ist, wird es damit befleckt. Speisen machen uns aber nicht gottgefällig. Wir sind weder schlechter, wenn wir nicht essen, noch besser, wenn wir essen. Paulus geht es hier um Folgendes. Die eigentliche Frage ist hier nicht der Götze. Es gibt dabei keine Art geistliche Verunreinigung, die uns schaden könnte. Die Not liegt im Gewissen des Essenden. Im Grunde genommen wird diese Speise, ob man sie nun verzehrt oder nicht, und selbst wenn sie irgendeinem Götzen geopfert wurde, keinen Einfluss auf das Leben eines Christen haben. Und dann in Vers 9, achtet aber darauf, dass eure Freiheit nicht den Schwächeren zum Stolpern bringt. Denn falls jemand mit einem schwachen Gewissen dich mit deiner Erkenntnis im Götzentempel essen sieht, sollte er dann nicht verführt werden, Götzenopfer zu verzehren? Derjenige könnte dann denken, der Götze bedeute etwas und dass dieses Opfer irgendeine religiöse Bedeutung habe. So wird dann dieser schwache Bruder, für den Christus gestorben ist, an deiner Erkenntnis zugrunde gehen. Wenn du gegen deine Brüder auf diese Weise sündigst und ihr schwaches Gewissen verletzt, sündigst du gegen Christus. Wenn also das, was ich esse, meinen Bruder zur Sünde verführt, esse ich lieber nie mehr Fleisch, um nicht meinen Bruder zu verunsichern. Paulus bringt hier ein Argument vor, das sehr jenem im Römer 14 ähnelt. Die Frage ist nicht der Götze an sich und auch nicht der geistliche Einfluss dieser Dinge. Es geht darum, dass ich damit meinen Glaubensbruder schaden kann. Selbst wenn ich nun das Recht habe, zu tun, was mir recht ist, selbst wenn mir das nicht schadet, sollte ich wie der Apostel Paulus lernen, auf meine Rechte zu verzichten. Nun könnte zwar jemand fragen, nun hör mal, wie soll denn das laufen? Warum muss ich denn so handeln? Das werden wir am Apostel Paulus gegen Ende von Kapitel 9 verstehen. Paulus hatte ein Ziel und dieses Ziel durfte auf keinen Fall beiseite gelassen werden. Darin durfte er nicht versagen. Darum sagt er in Kapitel 9, Vers 20, ich bin den Juden ein Jude geworden, um die Juden zu gewinnen. Für die unter dem Gesetz bin ich als einer geworden, der unter dem Gesetz steht, obwohl ich selber nicht dem Gesetz untertan bin. Um die zu gewinnen, die unter dem Gesetz stehen. Für jene ohne Gesetz bin ich ein Gesetzloser geworden, obwohl ich nicht frei vom Gesetz Gottes bin, sondern dem Gesetz Christi unterstehe. Um die zu gewinnen, die kein Gesetz haben. Für die Schwachen bin ich schwach geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin allen alles geworden, um auf irgendeine Weise einige zu gewinnen. Dies alles tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr denn nicht, dass unter allen, die im Stadion laufen, nur einer den Preis gewinnt? Lauft so, dass ihr den Preis erreicht. Alle, die an den Spielen teilnehmen, unterstellen sich strengen Übungen, um dann eine Krone zu empfangen, die schnell wieder vergeht. Wir aber tun dies, um eine immerwährende Krone zu gewinnen. So laufe ich nun also nicht ziellos und kämpfe nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich schlage meinen Leib und mache ihn mir untertan, damit ich nicht selbst verworfen werde, nachdem ich anderen gepredigt habe. Paulus nimmt hier die dort in Korinth an jener Landenge stattfindenden Wettkämpfe als Bild, um zu zeigen, dass er ein ganz klares Ziel vor Augen hatte. Ja, liebe Hörer, bei der Ausbreitung des Evangeliums, des Reiches Gottes gegenüber den Nöten der Schwachen im Glauben und denen, die uns hinterfragen und bemängeln, müssen wir vom Apostel Paulus lernen, auch wie unser Herr Jesus Christus auf die eigenen Rechte zu verzichten.
Weiter geht es nun mit den Fragen über den ersten Brief des Apostel Paulus an die Korinther, heute in doppelter Ausgabe über die Kapitel 8 und 9. Unsere erste Frage hier ist: Was ist denn nun ein Götze? Und wenn er schon gar nichts darstellt, warum denn überhaupt darüber reden?
Also Götzen sind ja nun wirklich Nichtse. Sie werden hier geradezu mit Verachtung beschrieben und wir müssen den Grund dafür verstehen. Götzen sind Gottheiten, die versuchen, dem wahren Gott in unserem Leben den Platz streitig zu machen, der ihm allein zusteht. Der Götze ist also ganz einfach ein falscher Gott, der wer weiß woher stammt und nicht auf gleicher Stufe wie der wahre Gott steht. Was nun Paulus hier sagt, ist, dass der Götze, obwohl er eigentlich gar kein wirkliches Dasein genießt, obwohl es diese Götter eigentlich überhaupt nicht gibt, sie doch eine gesellschaftliche Bedeutung haben. In jener Gesellschaft und für jene Leute gelten sie als Wirklichkeit. Und wir können ebenfalls gegenüber anderen Dingen zu Götzendienern werden, auch wenn diese rein soziologisch nicht so eingestuft werden. Denn alles, was in unserem Leben den ersten Platz einnimmt, ist einem Götzen gleich, da es Gott den Platz streitig macht.
Das heißt also, dass wir ohne weiteres Speisen, die einem heidnischen Götzen geopfert wurden, verzehren dürfen. Also immer her damit!
Das kommt nun ganz darauf an, wie man das macht. Wenn jemand die Absicht hat, eine heidnische Gottheit anzubeten und sich religiös damit befasst, dann ist das sicher zu verwerfen. Wir sollten aber bedenken, dass der in uns ist, größer ist als jener in dieser gottlosen Welt. Wenn ich also zufällig etwas esse, dessen Ursprung zweifelhaft ist und von woher und von wem herstammt, ohne dass ich darüber Bescheid weiß, dann brauche ich nichts befürchten, dass mir das irgendwie schaden könnte. Auf jemanden, der wirklich Gott in der Person unseres Herrn Jesus Christus kennt, hat das keinen Einfluss. Essen oder trinken wir etwas, das jemand irgendeinem Götzen geweiht hat, dann kann uns das nichts anhaben. Unsere einzige Sorge muss die sein, wie sich das auf andere Leute durch unser Zeugnis oder Beispiel auswirken kann.
Im Hinblick darauf erwähnt nun Kapitel 8, Vers 12 Brüder mit einem schwachen Gewissen. Wer wäre das? Sollen wir nun die Wahrheit unterschlagen, um die Leute nicht zu beleidigen?
Also es geht hier nicht eigentlich darum, die Wahrheit zu unterschlagen. Man muss dazu die Umstände verstehen, aus denen heraus die Korinther das Evangelium erreichten, dass jene Leute noch sehr von ihren vorigen Erfahrungen im Heidentum geprägt waren. Sie fürchten sie immer noch alles Mögliche und haben noch nicht begriffen, dass Jesus Christus durch seinen Sieg am Kreuz tatsächlich alle Mächte und Gewalten überwunden und die Macht all dieser Götzen über uns unschädlich gemacht hat. Paulus verhält sich hier ähnlich, wie wir es mit Kindern tun. Wenn wir mit Kindern reden, dann reden wir auch nicht über alles und jedes, denn das Kind ist nicht imstande, das alles zu verarbeiten. Ebenso müssen wir Glaubensschwache mit Barmherzigkeit behandeln. Es geht nicht darum, etwas zu verbergen und erst recht nicht zu lügen, sondern Leuten, die noch nicht imstande sind, die Informationen zu verarbeiten, mit Takt entgegenzukommen.
Und nun verteidigt Paulus in Kapitel 9 seine eigenen Rechte. Wenn er doch tatsächlich auf diese verzichtet hat, warum scheint er sich denn über das Verhalten der Korinther zu beklagen? Sollte er nicht still sein und sich mit den Tatsachen abfinden?
Gut, das hängt nun davon ab, wie man die Lage betrachtet. Wer denkt, dass Paulus sich so verhält, um vielleicht damit die Korinther zu beeinflussen und einen Vorteil dabei herauszuschlagen, der missversteht den Apostel. Warum beklagt sich denn Paulus aber, wenn er doch gar keinen Grund dazu vorhanden ist, da er doch auf seine Rechte verzichtet hat? Der Grund ist, dass die Korinther korrigiert werden müssen. Wenn jemand etwas falsch macht und man diesen Fehler sieht, aber nichts sagt, sondern die Sache einfach laufen lässt, dann schädigen wir jenen Menschen durch unsere Unterlassung. Und jene Korinther erweisen hier eine große Undankbarkeit, denn sie haben alles empfangen und reagieren nun auf diese Weise. So meldet sich Paulus also darüber nicht, weil er ein persönliches Interesse an der Sache hätte, sondern um die Korinther auf ihren Irrtum hinzuweisen, damit sie wissen, dass sie ihr Verhalten ändern müssen.
Und nun zum Verzicht auf unsere Rechte. Soll diese Anweisung von Paulus eine allgemeine Regel sein?
Also, man kann nicht sagen, dass dies auf alle Lebensumstände anzuwenden sei. Natürlich nicht. Wenn man deine Wohnung überfällt, meldest du das dann nicht der Polizei? Davon redet Paulus hier nicht. Wenn ein Mädchen vergewaltigt wird, sollte es dann nicht ihr Recht einfordern? Das ist es nicht. Paulus hat sich selbst auch auf das Gesetz berufen und von seinem Recht als römischer Bürger Gebrauch gemacht, als man ihn in Philippi schlagen ließ. Was sich hier abspielt, ist, dass Paulus nicht die Verkündigung des Evangeliums in Korinth um seiner persönlichen Rechte willen behindern will. Die Verkündigung des Evangeliums steht für Paulus an erster Stelle. Das kommt für ihn seinen persönlichen Interessen zuvor. Das heißt aber nicht, dass wir auf alle unsere Rechte verzichten sollen. Man muss aber weise sein und Gott den Vorrang geben. Und das wird oft fordern, die biblische Rangordnung einzuhalten. Zuerst Gott, dann der Mitmensch und zum Schluss ich selbst.
In den Versen 19 bis 22 des 9. Kapitels scheint Paulus doch eine persönliche Unsicherheit an den Tag zu legen. Er verhält sich den Juden gegenüber als Jude, den Griechen als Grieche, den Schwachen als Schwächling und den Gesetzlosen, als ob er selbst gesetzlos wäre. Wie soll man diese Strategie verstehen? Das ist doch verwirrend, nicht wahr?
Nun, ganz so ist die Sache nicht. Es scheint zwar verwirrend zu sein, aber Paulus hatte wieder einmal seine Rangordnungen im Blick. Was beabsichtigt er? Das Evangelium zu verkünden. So verhält er sich freundlich gegenüber seinen Mitmenschen und versucht, deren Lebensumstände zu verstehen. Er könnte nicht den Griechen oder Heiden Jesus Christus anhand von Geschichten aus dem Alten Testament verkündigen. Die hatten keine Ahnung von dem Gesetz und den Propheten. Ebenso sprach er die Juden darüber auf eine Weise an, die für sie verständlich war, also nicht mit Geschichten aus der griechischen Umwelt, die mit dem Judentum nichts zu tun hatten. Paulus stellt sich also auf seine Hörerschaft ein, um den richtigen Leuten auf die richtige Weise zu begegnen. Das war also keine persönliche Unsicherheit bei Paulus. Im Gegenteil, er redete oft klar und betont über das, worauf es ankam und was gesagt werden musste.
Gut, und was machen wir nun mit so viel Stoff nach all diesem Unterricht? Dafür kommt nun die Anwendung.
Heute haben wir uns auf der Bibelreise 1. Korinther Kapitel 8 und 9 angesehen. Unser Thema lautete: Auf Rechte verzichten. Paulus gibt hier Anweisungen über den Umgang mit den Götzen geopferten Speisen mit Rücksicht auf jene, die noch schwach im Glauben sind. Wir haben gesehen, wie er auf die Anfechtung seiner Rechte als Apostel reagierte, indem man Erklärungen über die Art seines Dienstes von ihm forderte. Liebe Hörer, Paulus ging es darum, das Evangelium von Christus zu predigen. Deshalb konnte er auf seine Rechte verzichten. Gegenüber einem höheren und vordringlichen Ziel verlieren also unsere Rechte ihren scheinbaren Vorrang.
Liebe Hörer, unsere heutige Bibelreise ist leider zu Ende. Aber es gibt auf ihr noch viel zu lernen. In einer Woche melden wir uns wieder hier auf dem gleichen Sender zur gleichen Uhrzeit. Bitte seien Sie dabei.